Eine Frage beim Kreuzworträtsel. Weltmacht mit drei Buchstaben. USA. Nein, natürlich HSV. Okay, auch nicht. Aber wie wär's mit ich? Ich bin der Mittelpunkt des Universums. Alles dreht sich um mich. Hier kann jeder tun, was ich will. Hauptsache, mir gefällt's. Hauptsache, ich. Okay, jeder Mensch achte darauf, dass er nicht zu kurz kommt. Das ist gut, das ist normal und es ist wichtig, dass ich so meine Bedürfnisse klar habe und meine Wünsche und dass ich auch lerne, die gut zu kommunizieren. Wenn aber jeder sich sicher ist, dass ihm immer und überall das größte Stück vom Kuchen gehört, dann haben wir ein Problem. Und die Frage ist ja schon, kann es sein, dass unsere Gesellschaft so mutiert ist zu einer Gesellschaft der Ichlinge? Aber mir geht es nicht um Gesellschaftskritik. Mir geht es um Selbstkritik, um den Ichling in mir. Kennst du den auch, den Ichling, der sich gerne so aufbläst und so wichtig macht? Der seine Erzählung so fantasievoll ausschmückt, damit jeder, aber auch jeder merkt, wie toll er ist. Und wehe, dieser Ichling, der bekommt nicht, was er will. Der kann abgehen. Der kann ganz schön eingeschnappt sein. Bei Hochzeitspredigten, da sage ich gerne so Sätze wie Liebe. Liebe heißt den eigenen Egoismus, das permanente Drehen um sich selbst zu überwinden. Und das ist ja auch kein Problem, wenn die Schmetterlinge nur so flattern. Da geht's nicht um mich, da geht's klar um den anderen. Und da ist mir sonnenklar, wer das größere Stück Kuchen bekommt. Clarissa natürlich. Und ich nehme das Kleinere und schreibe so, dass du groß. Aber dann kommt der Tag, da werden so die Schmetterlinge weniger und das Du wird kleiner. Und ja, ich gebe es zu, auch das Kuchenstück von Clarissa. Meins wird wieder ein bisschen größer, noch ein bisschen größer. Und ja, das ist schlimm, das ist wirklich schlimm. Und das Allerschlimmste ist, das sieht man uns beiden ja auch an, dass es so ist. Heute vor 2 Jahren, haben wir beide in der Gemeinde geheiratet. Und ich bin Gott. Ja. Und ich bin Gott nur dankbar. Auch dankbar für diese ganz spezielle Übung, immer wieder die Schwelle vom Ich zum Du zu überschreiten. Das Problem ist nur an dieser Schwelle, da sitzt der Ichling. Und der sagt, also ich habe jetzt aber viel mehr getan. Oder der sagt, ich will aber nach Italien in Urlaub. Oder der sagt, ich habe jetzt gar keine Lust zu reden. Ich. Und diesen Ichling, den trifft man auch in frommen Kreisen. Ich will aber keine englischen Lieder singen. Ich will aber mehr englische Lieder singen. Ein Abendgottesdienst für Gemeindeferne. Was hab denn da ich davon? Ich will mehr Angebote für mich. Ich will doch meine Persönlichkeit entwickeln. Und die Gemeinde, die soll mir dadurch behilflich sein. Und Jesus natürlich auch. Der soll mir besorgen, was ich gerne hätte. Denn mein Wille geschehe. Und Paulus sagt, nein, wir haben es auch in den letzten Wochen gehört, es geht nicht um dich, es geht um Christus. Aber Achtung, dass es nicht um uns geht im Glauben. Das haben manche vielleicht schon jahrzehntelang gehört. Und nicht selten hat man versucht, den Ichling zu korrigieren, indem man ihn zum Kleinling gemacht hat. Indem man ihm gesagt hat, und du bist nichts, du kannst nichts, nimm dich nicht so wichtig, mach Jesus groß und mach dich mal klein. Aber Jesus ist nicht so klein, dass du dich immer klein machen musst. Ich muss nicht so durchs Leben gehen, um Jesus groß zu schreiben. Das Problem ist nicht unser Ich. Das Problem ist, wenn dieses Ich, ohne dass du lebt oder gegen das Du oder außerhalb des Wirs. Und das ist ja auch das Problem des Religiöslings. Diese fromme Variante des Ichlings haben wir ja schon kennengelernt. Der will sich sein Eis verdienen. Der will sich, den anderen, der will Gott was beweisen. Und der sagt, ich muss gut sein. Ich muss es alleine schaffen. Ich muss mehr geben. Ich schaue nur auf mich selber. Auf das, was ich muss. Doch Paulus ruft dem Religiösling in mir zu, hör auf. Hör auf, ständig auf dich selber zu schauen. Schau auf Jesus. Und hör endlich auf, Christus zu spielen. Du bist nicht der Christus. Und ehrlich, ich finde das mega entlastend, entspannend. Ich bin nicht der Christus. Sagt doch eurem Nachbarn mal das zu. Du bist nicht der Christus. Probiert's mal. Sagt's euch mal zu. Du bist nicht der Christus. Wie fühlt sich das an? Ist es jetzt entlastend? Ist es entkrampfend? Oder sagt der Ichling so ein bisschen gekränkt, ja, aber ja. Du bist nicht der Christus. Aber, sagt Paulus, Christus ist in dir. Und das ist die Botschaft Teil 2. Sag die dem anderen auch mal bitte. Der Christus ist in dir. Christus ist in dir. Christus ist in dir. Und die Frage ist, ja, habe ich gehört, aber ist es so? Kann es nicht auch sein, dass ich so einen mini kleinen Virus mehr spüre als den Christus in mir? Mit einem Magen-Darm-Virus, da kann man was erleben. Aber erlebe ich auch, dass er lebt, dass er, Jesus, in mir lebt. In unserer Frömmigkeitsgeschichte, da wurde klar betont, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und aus Dankbarkeit heraus soll ich nun für ihn leben. Graf Zinzendorf, der Erfinder der Tageslosung, der hat das auch zunächst so verstanden. Er kam zum Glauben vor einem Bild, das ihn tief erschütterte. Es war ein Bild des Gekreuzigten. Und unten stand, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und von da an wollte er für Gott leben. Und vielleicht ist es dir auch so ergangen. Du hast irgendwann mal beschlossen, für Gott zu leben. Und ja, das ist anstrengend. Das ist anstrengend, wenn man für einen Gott arbeiten will, der in dieser Welt so viel Arbeit hat. Und vielleicht sagst du jetzt, ich habe mich für Gott verausgabt. Ich fühle mich ausgebrannt. Oder du hast innerlich gekündigt. Ja, ich schaff's eh nicht. Aber kann es sein, dass du etwas übersiehst? Christus hat für dich mehr als seinen Tod am Kreuz. Viel, viel mehr. Christus hat den Tod für dich erlitten, um danach in dir zu leben. Das Kreuz, das ist der Tod Jesu, um uns mit Gott zu versöhnen. Die Auferstehung ist sein Leben in uns. Das Kreuz klärt die Schuldfrage. Die Auferstehung klärt die Kraftfrage. Und darum bringst du den Himmel immer wieder in Verzweiflung, wenn du betest, Herr, gib mir Kraft. Ich stelle mir vor, da gucken sich die Engel so gegenseitig fragend an und sagen sich, ja, was will er denn jetzt noch? Der hat doch schon alles. Der hat doch schon Christus. Der hat doch schon Kraft. Und das war für mich in meinem Glaubensleben eine wirklich entkrampfende Erkenntnis. Was habe ich mich gemüht? Ich wollte als Christ natürlich geduldiger werden, liebevoller, hingegebener, wahrhaftiger. Aber ehrlich, das war voll der Krampf. Immer wieder habe ich es mir so feste vorgenommen, ich will es besser machen. Und immer wieder bin ich gescheitert. Und irgendwann habe ich kapituliert. Ich ging zu meinem geistlichen Begleiter und erzählte es ihm. Ich gebe auf. Ich schaff's nicht. Und er meinte nur, sehr gut. Glückwunsch. Das ist das Beste, was du tun kannst. Hör auf, für Jesus zu leben. Und ich bekam wirklich solche Ohren. Was? Ich soll aufhören, für Jesus zu leben? Und er sagte, ja, hör auf, für Jesus zu leben. Lass ihn endlich durch dich leben. Erlaube ihm, durch dich zu wirken. Du musst nichts, aber auch gar nichts ohne Jesus tun. Und das war für mich nicht das Ende des Glaubens, sondern eigentlich der Beginn. Denn ja, ich komme schnell an meine Grenzen. Meine Liebe, die reicht nicht weit. Es gibt welche, die sind mir einfach unsympathisch. Und meine Fähigkeit zu vergeben, die ist begrenzt. Wenn mich einer anlügt, wenn mich einer verbal anpinkelt, da hört die Liebe bei mir auf. Und doch sage ich mit Paulus, die Liebe hört niemals auf. Die Liebe, die ich in Jesus finde. Wenn ich mich nur auf meine eigene Kraft, wenn ich in unserer Ehe mich nur auf das bisschen Liebe in mir verlasse, dann bin ich verlassen. Aber wenn ich mit einem verbunden bin, dessen Liebe grenzenlos ist, unendlich, bedingungslos, dann spüre ich kann lieben. Ich kann trotzdem lieben. Ich kann das Du weiter groß schreiben. Und ja, ich kann selbst das kleinere Kuchenstück nehmen. Wo sagst du, Herr, ich schaff's nicht? Was brauchst du? Liebe? Demut? Barmherzigkeit? Geduld? Freundlichkeit? Wo ist das Problem? Jesus ist genug. Jesus hat genug. Und Jesus gibt genug. Jesus erwartet nichts von dir, was er nicht selber in dir wirken würde. Du brauchst nichts zu geben, was du nicht von ihm empfangen hättest. Und darum bete ich immer wieder, nicht ich, sondern du, Jesus. Nicht ich allein, sondern du in mir. Nicht einfach du, sondern du in mir. Ich in deinen Verheißungen, du in meinen Gedanken. Ich in deinem Willen, du in meinen Taten. Ich in deiner Gnade, du in meinen Händen. Nicht ich allein, sondern du in mir. Nicht einfach du, sondern ich in dir. Immer wieder versuche ich so auf Jesus zu schauen und frage ihn: Und jetzt, Jesus? Was machen wir zwar jetzt? Oder ich tritt innerlich zur Seite und sag: Jesus, los, mach mal. Und diese Sicht, die verändert. Diese Sicht verändert, in Christus spüre ich, wie ich du-orientierter werde. Wie das Kreisen um mich selbst so durchbrochen wird. Wie ich spüre, Jesus geht mit mir, Jesus hilft mir über diese Schwelle vom Ich zum Du. Er hilft mir über diese Schwelle, ja manchmal schubst er mich regelrecht darüber. In Christus lerne ich, das Wir groß zu schreiben. Und ja, das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, weil dieser Ichling, der ist mächtig, sehr mächtig. Und jeden Tag rufe ich, ich brauche dich, Jesus. Ich schaff's nicht ohne dich. Nimm Jesus bei mir weg, dann ist da nichts Christliches mehr. Dann ist da der alte Ichling. Vielleicht ein bisschen so humanistisch gezähmt, aber der Ichling. Aber, wie Paulus schreibt, wenn jemand in Christus ist, wenn er in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, diese Wendung in Christus, die findet sich im Neuen Testament 196 Mal. Wir finden das Jesus in mir, aber gar nicht so oft. Viel öfters finden wir dieses in Christus Jesus. Bei Paulus 164 Mal in seinen Briefen und auch im Galaterbrief. Da buchstabiert Paulus weiter aus, was das bedeutet, in Christus, was das ändert. Nämlich, ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Wörtlich steht da, Gottes Kinder in Christus Jesus. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, ob sie das glauben oder nicht, alle Geschöpfe Gottes. Aber nicht alle sind demnach Kinder Gottes. Doch wenn du in Christus Jesus bist, wenn du mit ihm verbunden bist, ihm vertraust, dann bist du Kind Gottes. Denn wenn Gott auf dich schaut, dann sieht er seinen Sohn in dir. Er sieht sein geliebtes Kind. Er sieht keinen Ichling, keinen Kleinling, keinen Religiösling, auch keinen Kümmerling. Er sieht in dir sein Kind. In Christus Jesus hat Gott uns adoptiert. Wir sind Töchter, wir sind Söhne Gottes. Paulus schreibt, als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Gott sendet seinen Sohn, um uns zu befreien. Um uns zu befreien aus diesem Ich muss. Um uns zu befreien aus diesem ständigen Drehen um uns selbst. Gott sendet seinen Sohn und dieser Sohn vergrößert die Familie. Nicht per Zwangsadoption. Wir haben die Freiheit, selber zu entscheiden. Aber allen heißt es im Johannesevangelium, 1. Kapitel, allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Was für ein Privileg, auch wenn wir schon so oft gehört haben und es irgendwo auch klar haben, in unserem Kopfwissen. Was für ein Privileg, wir sind Kinder Gottes. Wir kommen in Christus Jesus in das engstmögliche Verhältnis zu Gott. So als adoptierte Töchter und Söhne haben wir Zugang zum Vater, unverstellt, jederzeit. Und weil ihr nun also seine Töchter und Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Wir dürfen zum allmächtigen Schöpfer des ganzen Universums, zu dem, der in jedem Augenblick jedes Atom am Dasein erhält. Papa sagen. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Der Geist, der versichert das dir, dass du Sohn bist, dass du Tochter bist, dass du zum Gott, Abba, Vater sagen darfst. Er versichert dir, dass du wirklich zu Gottes Familie gehörst. Am Pfingsten werden wir so ein bisschen mit dem Heiligen Geist mehr beschäftigen. Für heute ist mir es einfach wichtig zu sagen, ja, er spricht das. Er ist diese Stimme, die in dir, in deinem Herzen sagt, Gott liebt dich wirklich. Er liebt dich wirklich. Und du bist und du bleibst das Kind des Vaters. Was auch immer da passiert. Und noch was, wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Du bist auch Gottes Kronprinzessin. Du bist Kronprinz. Und du ahnst noch gar nicht, was du alles geschenkt bekommen wirst. Das Beste, das wartet noch auf dich. Du bist Erbe Gottes. Du bist kein Sklave. Du bist ein Kind Gottes. Die Frage ist nur, lebst du schon, denkst du schon wie ein Kind Gottes oder noch wie ein Sklave? Vielleicht hast du zum Beispiel gerade mehr auf deiner To-Do-Liste, als dir gut tut. Oder dein Tempo ist stets zu hoch. Oder du kannst einfach nicht Nein sagen. Dann wünsche ich dir kein besseres Selbstmanagement, sondern die tiefe Gewissheit, du bist kein Sklave. Du bist kein Sklave deines Arbeitgebers. Du bist kein Sklave deiner inneren Antreiber. Du bist kein Sklave deines Egos. Auch kein Sklave deiner Angst, wie wir gleich singen. Sondern du bist ein geliebtes Kind Gottes. Sagt es bitte eurem Nachbarn, eurer Nachbarin nochmal zu. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und ja, du darfst auch Nein sagen. Und ja, du musst nicht perfekt sein. Natürlich gebe ich mir Mühe. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich bemühe mich jetzt hier vorne, mein Bestes zu geben. Aber wenn du nach dem Gottesdienst sagst, ja, er war auch schon mal besser. Oder Matthias, das hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Dann gibt es ein kleines und ein großes Evangelium. Das Kleine sagt, dann gehe ich nach Hause zu meiner Liebsten, die nimmt mich in den Arm und es gibt ein großes Stück Erdbeerkuchen. Und sie liebt mich nicht weniger als vorher. Und auch meine Gemeindeleitung, die mag mich auch nicht weniger als vorher. Ingrid, du müsstest jetzt nicken. Danke schön. Gut. Und dieses kleine Evangelium hat seinen Grund im großen. Hey, sagt dann Jesus, du bist nicht weniger Kind des Vaters als zuvor. Du musst nicht jemand werden oder das sein, was andere von dir erwarten. Du musst dich nicht definieren über das, was du tust oder hast oder wie du es tust. Du bist kein Sklave. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und trotz aller Kritik schreibt Paulus an die Galater, ihr alle, die ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein Gewand angezogen, ein neues Gewand, Christus selbst. Der Paulus, der malt den Galatern nochmal den Taufvorgang vor Augen. Ihr habt eure alten, eure ganz unterschiedlichen Kleidungen abgelegt. Ihr habt alle ein und dasselbe Taufkleid angezogen. Als ihr aus dem Taufbecken gestiegen seid, da waren Unterschiede nicht mehr wichtig. Ihr habt alle Christus angezogen. Und in Christus gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus, indem ihr in Christus Jesus seid, seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. In Christus Jesus sind wir Kinder Gottes. In Christus Jesus sind wir alle gleichwertig. Wo Jesus die Hauptrolle spielt, spielen die Unterschiede, die wir gerne so wichtig nehmen, ich habe mal eine Nebenrolle. In Jesus sind wir eins. In Jesus gibt es keinen Generationenkonflikt. In Jesus gibt es keinen Geschlechterkampf. In Jesus gibt es auch kein ökumenisches Problem. Da gibt es nur ein Wir in Jesus. In Jesus schreiben wir das Wir groß. Denn sonst wären wir hier als Gemeinde nur so eine Ansammlung von 300-400 ziemlich individuellen Ichs. In Christus wird aus diesen 3-4 höchst individuellen Ichs ein Wir. Denn eins ist klar, in Christus bin ich kein Einzelkind. Ich bin Teil einer großen Familie. Und ehrlich, ich brauche diese Familie. Ich brauche Mitglaubende, Mithoffende, Mitliebende. Ich brauche die, die mir die Wahrheit meines Lebens verkünden. Die, die eben zu mir sagen, du bist nicht der Christus. Christus ist in dir. Die, die zu mir sagen, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ich brauche diese Wahrheit immer wieder. Die muss man mir immer wieder sagen, weil sie nicht aus mir heraus klar ist. Woher weiß ich denn, dass es gut ist, dass es mich gibt, wenn es mir nicht andere Menschen sagen? In diesem Wir wird für mich Gottes Liebe erfahrbar. Denn Gottes Liebe, die ist vollkommen. Aber im Alltag oft nicht so sichtbar. Die menschliche Liebe, die ist im Alltag sichtbar, aber leider nicht vollkommen. Aber ich denke, Jesus hat sich das genau so ausgedacht. Die vollkommene Liebe unseres Vaters soll in der menschlichen Liebe, die unvollkommen ist, sichtbar werden. Wir sollen Gottes Liebe reflektieren. Reflektieren, nicht produzieren. Wer Jesus ist, das habe ich zum einen im Neuen Testament kennengelernt und zum anderen durch die Vermittlung von Christen. Sie haben mir das reflektiert. In aller Unvollkommenheit dürfte ich die vollkommene Liebe Gottes erfahren. Durch dieses Wir kann ich, mein Ich, in dieser wahren Weltmacht mit 3 Buchstaben entdecken. In Jesus Christus. Und das ist das Beste, das absolut Beste, was dir, was mir passieren kann. Amen.